Sicherlich kennen Sie den Spruch, das ist alternativlos. Ein Wort, das unsere Kanzlerin Angela Merkel oft gebraucht hat. Erinnern Sie sich noch? Der Euro war alternativlos. Die Bankenrettung war alternativlos. Ein Bahnhofsbau, eine Mehrwertsteuererhöhung. Schließlich wählte man in einem Jahr das Wort alternativlos zum Unwort des Jahres. Manche ärgerten sich auch darüber und sagten, das sei ein Totschlagargument, alternativlos. Es bedeutet Schluss, aus, Ende der Diskussion. Dabei kannte der Vorgänger im Amt von Angela Merkel dieses Wort auch. Er gebrauchte es nur nicht. Er sagte stattdessen basta. Gemeint war dasselbe. Schluss, aus, Ende der Diskussion. Nun will ich gar nicht darüber spekulieren, in welchen Fällen das richtig war, alternativlos. Trotzdem hörte man das Wort alternativlos in den letzten Jahren nicht mehr. Es wirkte nicht mehr, dieses Wort. Zu oft wurde es gesagt. Andere entdeckten dieses Wort und man hörte es überall. Alles war auf einmal alternativlos und inzwischen ging den Menschen auf, das kann doch nicht richtig sein. Meist gibt es doch mehrere Möglichkeiten. Und der Fernsehjournalist Peter Hane sagte sogar in der Bild-Zeitung, alternativlos ist nichts. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Und wer sagt alternativlos, der macht sich auch des Verdachts schuldig, von vornherein keine Alternativen zuzulassen. Es gibt im Neuen Testament eine Geschichte, da stellte sich die Frage, ist Jesus eigentlich alternativlos? Denn da gab es Diskussionen und Alternativen. Und es passierte in der Jüngerschaft, die Jesus nachfolgte, und ich lese den Predigttext aus Johannes 6, Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, was Jesus sagte, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Wie wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Der Geist ist's, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wenn die Bibel heute in unseren Tagen geschrieben würde, dann stünde bestimmt die Überschrift über diesem Abschnitt, ist Jesus alternativlos? Denn eines Tages, da gab es eine Alternative. Die Jünger, die Jesus nachfolgten, hatten die Möglichkeit, ihm weiter nachzufolgen und sie hatten die Möglichkeit, ihn zu verlassen. Das war eine echte Alternative. Und wir erfahren, die meisten seiner Nachfolger machten sich aus dem Staub. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Voran gingen doch Zeiten, da war er so beliebt bei den Massen, als er 5000 Menschen zu essen gab. Da waren sie alle von ihm begeistert. Scharenweise liefen sie ihm hinterher. Doch auf einmal verflog die Begeisterung so schnell, wie sie gekommen war. Denn die Leute merkten, Jesus ist nicht nur ein Brötchengeber, sondern der tritt mit einem ganz anderen Anspruch auf. Er hat gesagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und dann hat er in unserem Text, wird davon berichtet, davon geredet, dass er der Menschensohn sei, der auffahren würde, wo er zuvor war. Und er hat gesagt, seine Worte sind Geist und Leben und man müsse an ihn glauben. Und da wandten sich viele Jünger ab. Das war ihnen zu viel. An dieser Stelle beginnt der Protest, der Widerspruch. Und immer dann, wenn Menschen sich provoziert fühlen, dann wird irgendetwas gesucht. So ist das ja bei den Politikern, den Kanzlerkandidaten und den Präsidenten. Da wird gekramt und nachgeforscht und schließlich wird was gefunden. Und wenn in unseren Tagen der Präsident Donald Trump heißt, dann muss man gar nicht lange suchen, denn die Fettnäpfchen liegen offen auf der Hand. Und dann fällt die Presse gnadenlos über die Politiker her und ich will gar nicht beurteilen, wer es von denen verdient hat und wer nicht. Aber eins weiß ich, Jesus damals hatte es nicht verdient, denn sie konnten ihm moralisch nichts vorwerfen. Und doch reichte es ihnen damals, dass sie wussten, wo er herkam, dieser Jesus. Und sie sagten, ist das nicht der Jesus, der Sohn des Josef? Seine Eltern kennen wir doch. Wie kann jemand, den wir kennen, einen solchen Anspruch erheben? Er ist ein Mensch wie wir. Sein Vater ist doch der Zimmermann. Und die Mutter, wir würden heute sagen, ist vielleicht die, die bei Rewe als Verkäuferin arbeitet. Mit seinen Schwestern haben wir in der Kantorei gesungen und Jesus kennen wir von klein auf, als er noch in den Kindergarten Arche Noah ging. Wieso spielt der sich jetzt auf, als wäre er etwas Besonderes? Und warum sollten wir an ihn glauben? Bis heute hat sich an dieser Frage eigentlich nichts geändert. Viele nehmen daran Anstoß, dass Jesus einen solchen Anspruch hatte und von sich sprach als dem Menschensohn, von sich sprach als dem, der Geist und Leben gibt. Und dann hat er gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das könnte man übersetzen, ich, Jesus, bin alternativlos. Und da beginnt der Protest. Wie kann ein Mensch einen solchen Anspruch erheben? Gerade in unserer Zeit, Jesus ist doch nicht alternativlos. Es gibt doch auch andere Wege. Es gibt doch auch andere Wahrheiten. Und wer verspricht nicht alles das Leben? Johannes erzählt, viele nun von seinen Jüngern, als sie das hörten, sagten, hart ist diese Aussage. Wer kann sie hören? Und dabei war es nicht das äußere Hören, das hart ist. Es ging um den Inhalt. Es ging darum, was Jesus sagte, nicht wie er es sagte. Und den Inhalt, den konnten sie nicht annehmen. Und nun hätte Jesus ja die Möglichkeit gehabt, sich zu korrigieren. Er hätte sagen können, oh, das tut mir leid. Ich wollte niemandem zu nahe treten. Natürlich bin ich nicht alternativlos. Es gibt immer Alternativen, nehmen wir doch eine andere. So müssen das ja die Politiker machen. Wenn einer Partei die Wähler weglaufen, dann muss sie irgendwie ihren Kurs ändern. Sonst kriegt sie einen mächtigen Denkzettel bei der nächsten Wahl. Und wir erleben das gerade bei unseren sogenannten Volksparteien, bisherigen Volksparteien. Die müssen die Wähler wiedergewinnen und deshalb ändern sie ihre Meinung in politischen Tagesfragen. Nehmen wir zum Beispiel, soll der Wolf wieder in unseren Wäldern heimisch werden? Da hieß es zuerst ja, dann jein und schließlich nein. Oder soll die Überwachung der Bürger ausgeweitet werden? Nein, jein Ja. Liefern wir aus Deutschland Waffen nach Saudi-Arabien? Ja. Jein. Nein. Plötzlich nicht mehr. Eine Partei kann sich das nicht leisten, an den Wählern vorbeizugehen. Sonst verliert sie wertvolle Stimmen. Aber Jesus war kein Parteichef, der um die Gunst der Wähler feilschen musste, und Jesus ging nicht auf Stimmenfang. Jesus passte sich nicht an, aus Angst, jemandem nahe zu treten, aus Angst, jemanden zu verlieren. Im Gegenteil. Er hat einmal gesagt, eure Rede sei, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel. Und er stellt die Entscheidungsfrage. Wollt ihr weggehen oder bleiben? Jesus stellt vor die Alternative. Und die Leute damals, die hatten das verstanden. Und doch standen dann viele nicht mehr auf Jesus. Aber Jesus hat keines seiner Worte zurückgenommen. Er hat von sich gesagt, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit verkauft man nicht. Die Wahrheit ist nicht heute so und morgen so. Und an Glaubwürdigkeit hatte Jesus natürlich gewonnen, aber an Nachfolgern hatte er verloren. Und so sagt unser Predigttext, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Jesus hat in Galiläa einen Großteil seiner Jünger verloren. Das ist das dürre Ergebnis. Und seine Jüngerschaft erreichte niemals mehr den Stand, den sie vorher hatte. Es könnte fast das Leitwort darüber stehen, von der großen Zahl zur kleinen Herde. Eine Frage am Rande. Was denken wir eigentlich über einen Pfarrer, einen Prediger, einen Jugendkreisleiter, bei dem das Gleiche passiert? Ich will da nichts entschuldigen. Es gibt sicherlich Fälle, wo jemand die Leute verschreckt. Aber es kann auch sein, dass die Menschen nicht kommen, weil sie alles ganz genau verstanden haben. Jesus hatte damals nicht etwa falsch gepredigt und deshalb sind die Leute abgewandert. Jesus hatte richtig gepredigt und darum sind sie gegangen. Denn wer die Entscheidungsfrage stellt, ja oder nein, der riskiert auch das Nein. Und so stand Jesus plötzlich allein da mit den Zwölfen, dem engsten Kreis. Und auch die hat er nicht angebettelt, sondern gefragt, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Wollt ihr auch weggehen? Die Frage spitzt sich aufs Ganze zu. Und beachten wir genau, was hier passiert. Schätzen wir diesen Vorgang richtig ein. Jesus lässt auch den engsten Kreis, die Zwölf, in völliger Freiheit entscheiden. Jesus hält auch den innersten Kreis frei von jeder Überredung, hält ihn frei von jeder Manipulation. Und das sollten wir uns als Gemeinde zu Herzen nehmen. Denn es bedeutet, dass wir in Sachen des Glaubens immer Freiheit gewähren müssen. Aus Zwang ist noch nie etwas Heilvolles entstanden. Und es mag sein, dass es manchen unter uns schmerzt, wenn wir sehen, wie jemand in sein Unglück rennt. Aber wir können nur warnen und beten, aber nicht zwingen. Jesus hat den Zwölfen freigestellt, ihn zu verlassen, und er stellt es auch uns frei. Wer nicht will, der kann seinen Lebensweg auch ohne ihn gehen. Jesus wird ihn genauso wenig halten wie damals seine Jünger. Doch einer spricht aus, was die übrig gebliebenen denken. Es ist Simon Petrus. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Mit anderen Worten, Simon Petrus sagt, Jesus, du bist alternativlos. Und es ist schon eigenartig. Die Jünger, die weggingen, die fanden seine Worte hart und unerträglich. Und die Jünger, die bleiben, die finden in diesen Worten das ewige Leben. So verschieden kann das gleiche Wort gehört werden. Ist Jesus alternativlos? Nein. Gibt es andere Wege? Ja. Gibt es andere Wahrheiten? Viele. Wo suchen die Menschen das Leben? Überall. Aber die entscheidende Frage ist, wer ist Jesus für mich? Entscheide ich mich für ihn, so wie es Simon Petrus getan hat? Dann ist Jesus für mich alternativlos. Gehe ich mit Jesus meinen Lebensweg, dann ist Jesus für mich der Weg. Glaube ich seinen Worten, dann ist Jesus für mich die Wahrheit. Jesus fragte, wollt ihr auch weggehen? Und die 12 Jünger, die wollten nicht und die konnten nicht. Wir haben geglaubt, du bist der Heilige Gottes. Und wir wollen auch nicht weggehen. Wohin auch? Wer einmal Jesus für sich entdeckt hat, der kommt nicht wieder von ihm los. Der weiß, ein Leben ohne Jesus ist kein Leben. Für Petrus, der mit Jesus gegangen ist und der erkannt hat, wer Jesus ist, für Petrus, der selbst tiefe Spannungen in seinem Glaubensleben hatte und eigene Niederlagen erlitten hat, der sagte, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dazu gab es keine Alternative. Für alle, die an Jesus glauben, ist Jesus alternativlos. Amen.